Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron.
Heute sprechen wir über ein Auto, das eine ganze Baureihe stilistisch inspiriert hat, das eine noch etwas abgerundete, kantige Form hat, das eine echte Heizsemmel war, wenn man wollte, das vom Designmuseum in London zu den 50 Autos gezählt wird, die die Welt verändert haben. Und das einfach eine geile Karre ist, oder, Frederik?
Ja, das kann man wohl sagen. Obwohl, ich muss zugeben, ich hatte sie eigentlich gar nicht so auf dem Zettel. Es ist nämlich der BMW E21, der erste Dreier. Und für mich stand er immer so ein bisschen zwischen dem 02 und dem E30.
Naja, was ja faktisch richtig ist. Ne?
Ja, aber also irgendwie im Schatten. Der 02 hat so ein Charisma und da gab es, weißt du, diesen Turbo-Edition von und der E30, der ist halt einfach super.
Ja gut, also der 02 hat natürlich, sage ich mal, den großen Vorteil, dass er schon mal Teil einer Bundestagsdebatte war. Das überstrahlt natürlich dann vielleicht den E21 dann nachhaltig noch ein bisschen, weil ja genau dieser Turboschriftzug in Spiegelschrift damals geschrieben wurde, damit man ihn im Rückspiegel lesen kann.
Aber, und sich erschreckt.
Ja, und sich erschreckt. Darum soll es nicht gehen. Der E21, wie gesagt, der erste Dreier hat die Baureihe 02 abgelöst. Ich finde ihn sehr gelungen. Ne? Er ist ja auch von dem BMW-Designer sozusagen gezeichnet worden, von Paul Brack, zu dem du ja mit Sicherheit einiges mehr weißt als ich, weil Design ist ja mehr so dein Ding.
Genau, Paul Brack ist ein französischer Designer, Jahrgang 33, der lebt immer noch und hat für BMW viel gemacht, hat eben den E21 entworfen, aber auch den 5er E12 zum Beispiel, den 6er hat er entworfen und das sind alles Autos. Wenn man ganz genau hinguckt, findet man das immer noch ein bisschen in BMWs heute. Ne? Die haben einfach, aber was eben damals so prägnant war, vorne diese nach vorne gehende Front, beim E21 manchmal zwei Augen, immer vier Augen, Rundscheinwerfergesicht, also solche Sachen, die typisch BMW sind. Paul Brack kam von Mercedes, hat vorher den Strich 8er und die Pagode entworfen. Mhm. Und war halt einfach ein super Designer, der aber sehr sachlich und vielleicht deswegen ist das Auto ein bisschen eins für den zweiten Blick. Die Karosserie ist ja sehr sachlich, schnörkellos. Du sagst jetzt abgerundet, kantig, aber insgesamt auch sehr irgendwie zeitlos, aber doch sehr, also nicht mehr so barock wie früher die BMWs gezeichnet.
Ja, aber man erkennt ja da drin schon sozusagen den klassischen Dreier oder überhaupt die Dreier-Serie. Ne?
Also total.
Die wurde ja so ein bisschen dann durchbrochen durch den E36, Entschuldigung. Ah. Ich habe einen kurzen Hänger gehabt heute.
Durch den
E36, weil da ja genau das eben umgekehrt wurde. Ne? Also der Brack hat ja hier mit dem Dreier, wenn man sich den Kühlergrill anguckt, ist der ja sozusagen schräg nach innen gestellt.
Genau.
Und beim E36 wurde das erste Mal umgekehrt, dass der dann sozusagen schräg nach außen gestellt wurde. Ne?
Ja.
Weil man dort dann die Vorschriften im Blick hatte, was die Fußgängersicherheit angeht. Ja?
Genau, und auch aerodynamisch ist das natürlich besser als diese Haifisch-Gesicht.
Ja.
Also jetzt super, von Aerodynamik ist er nicht so super, muss man auch sagen.
Ja, aber was ich halt mag an dem E21 ist zum Beispiel solche Dinge wie, dass die Motorhaube ja so ein bisschen wie aufgelegt wirkt. Ne? Also die ist ja dann nicht sozusagen im Rahmen selber, sondern sie ist ja auf die Kotflügel aufgelegt, ne? Wenn du die aufmachst. Das finde ich stilistisch irgendwie total geil,
ja.
Was ja beim E30 dann zum Beispiel nicht mehr so war. Ne? Also die wurde ja quasi, war dann in einem, wie soll man das beschreiben, ist ja kein Rahmen in dem Sinne, aber sie liegt nicht mehr auf, also sie bildet nicht mit ihrer Kante sozusagen das oberste Achtel der Kotflügel.
Ja.
Das finde ich total toll. Ich finde diese Form äußerst gelungen, auch mit diesem so leicht abgerundeten Kofferraum. Und denke einfach, das ist, ja, also die Modernität von BMW kündigte sich damit mit lautem Hallen an.
Genau, man muss auch sagen, es war ein Riesenerfolg. Das war der erste BMW, der mehr als 1 Million Mal verkauft wurde.
Ja.
Obwohl es nur eine Karosserievariante gab, nämlich die zweitürige Limousine.
Ja, und ich meine, das ist ja im Grunde genommen ein Coupé, ne?
Eigentlich ja, aber sieht mehr nach Limousine aus.
Ja, es sieht mehr nach Limousine aus, aber natürlich hat es so diese Coupé-Anmutung. Das macht das Auto auch heute noch so attraktiv. finde ich.
Ja.
Aber natürlich hat zu dem Erfolg von diesem BMW E21 auch beigetragen, dass er ein relativ modernes Fahrwerk hatte. Also er hatte vorne die McPherson-Federachse, Federbeine, das heißt also Querlenker mit einem schräg nach oben gehenden Stoßdämpfer und Federbein, das dann in der Karosserie im Dom verankert war. Und hinten hatte er schon eine Schräglenker-Hinterachse. Während andere Hersteller zu dieser Zeit, und wir reden ja von 1975, ja, wo der BMW E21 auf den Markt kam, den 02 abgelöst hat, und da haben halt viele Hersteller hinten noch mit einer Starrachse sozusagen gearbeitet. Ja.
Also sehr, sehr viel Aufwand, aber das hat sich wohl gelohnt. Ich muss zugeben, ich bin noch nie einen gefahren, aber was ich jetzt gelesen habe zur Vorbereitung, dass der Wagen sich saugut fährt von der Straßenlage, aber auch sehr komfortabel ist. Also ein super Kompromiss eigentlich.
Genau, das meinte ich damit, dass dieses Fahrwerk also sehr zum Erfolg beigetragen hat, weil du konntest ihn sportlich betreiben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel über eine Buckelpiste oder irgendwas gefahren bist, was Schlaglöcher hatte, dann hatte ich das nicht so durchgeschüttelt. Ne? Also den Ingenieuren ist da schon was Gutes gelungen. Und das ist halt auch mit einer Begründung sozusagen der sportlichen Eleganz von BMW, die ja bis heute nachhalt. Mercedes war ja immer sozusagen das Schlachtschiff der Oberklasse, mit dem man glitt. Ja?
Ja.
Und BMW galt ja schon immer als die sportlichere Variante, die so von dem Luxussegment etwas unterhalb von Mercedes angeordnet war. Und diesem Ruf entsprechend war auch der BMW E21. Ja?
Der, ja, obwohl es damals war immer die Niere noch so schön schmal, heute hält sie es mit der Eleganz bei BMW ja in Grenzen.
Ja. Katastrophe, ne? Ja. Wenn man diese neuen Riesen Nieren da sieht,
ja,
da wirklich nicht schön.
Nee, also da war noch die gute alte Zeit. Wir haben hier ein zurückhaltendes, elegantes und fähiges Auto, das muss man wirklich sagen. Also auch ein bisschen eher etwas Understatement. Und wenn man mal ganz genau hinguckt, tatsächlich findet man, kann man tatsächlich sehen, dass auch der Maserati Biturbo von diesem Auto inspiriert wurde, gerade wenn man das im Profil sieht.
Ja, aber jetzt nicht nur, sage ich mal, von der Optik her, sondern auch von dem Gesamtkonzept, also dem technischen Gesamtkonzept auch. Ne? Also also das wird Maserati jetzt nicht vorgeworfen, aber man ist da schon hingegangen, hat gesagt, es ist ein äußerst erfolgreiches Auto, der E21. Wir kopieren den sowohl optisch als auch ein wenig technisch. Ja, also Hinterradantrieb beispielsweise und gut, bei den Motoren jetzt nicht, ne? Also Biturbo,
ja, heißt also ja. Also mal ein anderer Weg. Ja. Vielleicht lag das auch an den italienischen Steuergesetzen.
Ja, möglicherweise, genau. Was natürlich auffallend ist, ist bei dem E21, dass der ja doch schon für seine Zeit eine sehr ausufernde Motorenpalette hatte, ja. Das heißt, der fing ja auch mit Vierzylindermotoren an, bis hoch.
Ich glaube, am Anfang gab es nur Vierzylinder.
Genau.
Sechszylinder kam ein bisschen später.
Dann. 1977 dann, ja, eben. Ja, aber am Anfang nur Vierzylinder und da eben auch 2-Liter-Motoren. Ne, also der 320 war am Anfang auch ein Vierzylinder.
Macht es ein bisschen verwirrend. Ne? Dann kam später der 320-6 als Sechszylinder.
Genau, und um die Verwirrung abzuschließen, war es so, dass der Sechszylindermotor am Anfang M60-Motor hieß und später dann M20-Motor. Warum, weiß keine Sau.
M60 hießen dann später die Achtzylinder.
Ja,
ja, das ist also gut. Ja. Also M20. Bleiben wir im M20-Motor, aber man muss sagen, beide Motoren, sowohl der 4- als auch der 6-Zylinder, haben einen sehr guten Ruf.
Absolut, total. Ja. Natürlich unterscheidet man zwischen den Vergasermodellen und auch dann später den I-Modellen, die ja für Injection, also für Einspritzung stehen. Das ist auch vom Klang her ein Unterschied. Insgesamt klingt es aber alles eigentlich recht toll. Möglicherweise auch deshalb, weil heute einfach Vierzylinder- und Sechszylindermotoren eben nicht mehr so toll klingen. Ne?
Ja, oder es gibt gar keine Sechszylinder mehr manchmal.
Wie?
Selbst bei AMG, die haben jetzt diese AMG-Mercedes und Vierzylinder.
Ist ja abstoßend.
Ja, ich wusste, dass du das empörend finden würdest. Aber auch bei BMW, ne? Das ist ja auch schon der Sechs, selbst bei BMW sind die Sechszylinder dann noch die allerhöchsten Motorisierung im Dreier.
Mhm. Sogar bei Porsche, meine ich, ne? Bin jetzt dazu übergegangen.
Genau, beim 718. Vierzylinder.
Schlimm, schlimm.
Ja, naja, aber beim BMW E30, und wie passen die schon auch zu dem Auto, ne? Du hast eine kleine Sportlimousine. Ja, der 315 ist immer ein Sonderfall, der wurde später mal nachgeschoben als Einstiegsmodell, sehr karg und mit 75 PS dann doch untermotorisiert, aber Die anderen auch schon mit dem 316 konnte man wahrscheinlich leben. Der 320 hat mehr Spaß gemacht. Und am meisten natürlich später dann die Sechszylinder. Und natürlich der 323i.
Ja, genau. Also es war so, dass ja dann die Sechszylinder auch optisch sich sozusagen abhoben von den Vierzylindern, weil die Sechszylindermotoren später vorne zwei Rundscheinwerfer auf jeder Seite hatten.
Sieht auch viel besser aus.
Sieht viel besser aus. Macht das Auto, obwohl die Abmessungen gleich geblieben sind, auch irgendwie optisch größer, ne?
Ja, sieht halt aus wie ein Fünfer ein bisschen auf den ersten Blick.
Richtig, genau. Ja, ja, also man kann ja auch mal sagen, also der 323i, der ja dann das Flaggschiff war, hatte 143 PS. Der 320 als Sechszylinder hatte immer noch 122 PS und eben als Vierzylinder 2 Liter hatte er, wenn ich richtig informiert bin, 125 PS, also 3 PS mehr als dann der 320 Sechszylinder.
Und gesagt wird von dem 320 6, dass der unheimlich gut am Gas hängt und wie ein guter Motor ist.
Ja.
Und da hat auch leichtes Spiel mit diesen Autos, die wiegen ja nur zwischen 1000 und 1200 Kilo.
Das ist richtig, ja.
Die waren sehr leicht. Ich meine, es sind auch kleine Autos. Heute wird der aussehen wie so ein Kleinwagen.
Aber ich bin auch den 318i mal gefahren, ja. Und der hängt auch super am Gas. Also man glaubt nicht, dass man da nur in einem Vierzylinder sitzt. Das ist schon Spaßmobil, ne? Also das richtig, richtig gut abgestimmt ist und Spaß macht, 105 PS hat. 323i habe ich bis jetzt leider nur drin gesessen, bin es nicht gefahren, wobei ich da auch mal Bock drauf hätte.
Ja, aber das ist natürlich das Problem bei dem Auto, dass so Typen wie du den gerne fahren. Dementsprechend sind ziemlich viele verheizt.
Ach ja?
Ja, deswegen sagt man, man soll vielleicht lieber doch den 326 nehmen, aber da hast du halt diesen ganzen Vergaser-Ärger, ne?
Was heißt Ärger? Ein gut abgestimmter Vergaser ist also das Auto verbraucht möglicherweise ein bisschen mehr.
Ja.
Aber ansonsten hat ein Vergaser auch jahrzehntelang sehr gut im Auto funktioniert. Und wenn der gut eingestellt ist, dann kannst du damit hervorragend fahren. Und mitunter ist es auch so, dass die Vergaserautos, besser am Gas hängen als die frühen Einspritzer.
Ja, ja, da ist das auf jeden Fall so bei dem Sechszylinder. Mhm. Aber ich mit dieser Einstellerei und so, da habe ich immer ein bisschen Respekt vor.
Es gibt ja da sehr gute Adressen. Also zum Beispiel Annette Hui in Mülheim-Kärlich ist ja die Päpstin sozusagen der Vergaser, wo aus ganz Deutschland Leute hinfahren und da ihre Vergaser einstellen lassen. Also es gibt überall Spezialisten, die das eben können. Ja. Und mit ein bisschen Übung kriegt man das auch selber sehr gut hin. Ja. Innen war er ja, also es war jetzt keine Luxuskarosse, ne? Aber trotzdem gab es alles, was das Herz begehrt.
Ja, man hatte auch schon dieses dem Fahrer zugewandte Cockpit, das auch typisch für BMW ist.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das jetzt gibt es das ja eigentlich nicht mehr. Aber ganz lange gab es das.
Ja, jetzt hast du dieses Head-Up-Display, ne?
Ja, und diese komischen Skalen, die so wie im Videospiel aussehen.
Genau. Es änderte sich ein bisschen was 1979, was die Innenausstattung anging. Also da, glaube ich, gab es dann die Mittelkonsole, die es vorher nicht gab, ne, in der Form, wenn ich das, oder eine neu gestaltete Mittelkonsole, die dann ja etwas üppiger war. Und es gab jetzt eine Plexiglasabdeckung für die Gangschaltung. Weißt du, die Gänge waren so ein bisschen unter Plexiglas, ne? Also diese Grafik, die da drauf ist, es wirkte etwas wertiger. Aber ansonsten tat sich nicht viel, außer dass der Kühler geändert wurde, dass du also jetzt einen Kühler hattest, der eben mit einem Riemen angetrieben war und nicht mehr wie vorher elektronisch. Die Nebelschlussleuchte wurde in die Heckleuchte integriert und du hast schwarze Außenspiegel gekriegt statt Chromaußenspiegel.
Und irgendwann war auch mal diese schwarze Grundlage von diesem Typenschild weg. Richtig. Nicht nur dieses Chrom, das sind aber alles ja nur so Kleinigkeiten, so
ja.
Für Sachen, die richtig. Nicht so,
genau.
So wichtig sind.
Ja, also das Heck galt ja als langweilig und in der ersten Serie, und dann hat man sich dazu entschieden, zwischen die Rückscheinwerfer dann eine schwarze Kunststoffblende zu setzen.
Ja, das hat nur 4 Monate gedauert, offenbar gab es reihenweise Kundenproteste.
Ja, war das so?
Ja.
Wahnsinn, okay. Ja.
Von so schlimm finde ich es eigentlich gar nicht. Aber,
nee, finde ich auch nicht, ne? Ja. Ja,
also nur eine Karosserievariante. Es gab dann die Firma Bauer, die noch Cabrios angeboten hat, aber als Umbau.
Genau, so ist es. Und es waren keine Vollcabrios, ne? Sondern es waren
Mit Überrollbügel.
Mit Überrollbügel, genau. Also du hast im Grunde genommen nur das Rooftop, so heißt das, also wie bei der Ente im Grunde genommen, beim Citroën 2CV6 konntest du das Dach sozusagen nach hinten runterrollen und die Seitenteile blieben halt stehen. Ja. Das, ja, ich fand das nie schön. Finde Bauer, das Bauer Cabrio also nicht so toll, muss ich
sagen. Nee, da muss ich sagen, dass dein E30 Cabrio deutlich schöner.
Ja, das war dann wieder ein Vollcabrio und das ist ganz geil. Ja. Genau. Was lässt sich denn technisch sagen? Also die Motoren gelten alle durch die Bank als robust, ja?
Also vier Zylinder, ja. Bei den sechs Zylindern ist es so, dass die Zahnriemen haben und die müssen oft getauscht werden. Ich habe zwischen irgendwo stand alle 40 und irgendwo stand alle 80, aber jedenfalls relativ oft.
Gut, also die M10-Motoren, also die Vierzylinder-Motoren, hat am Anfang sogar eine Duplex-Steuerkette, ja, später dann eine einfache Steuerkette, die muss tatsächlich alle 200.000 Kilometer getauscht werden. Das Wartungsintervall, das empfohlene für die Zahnriemen dann im M20-Motoren, sind von BMW 40.000 Kilometer. Wobei man heute sagt, dadurch, dass sich die Materialien dieser Zahnriemen verbessert haben, reicht auch alle 80.000 Kilometer.
Ah, okay, deswegen habe ich diese zwei Angaben gefunden. Bei alle 40 ist natürlich schon krass.
Es ist krass, ja, genau. Ich weiß auch nicht, warum das gemacht wird, also oder wurde. Also ich bin ja ein größerer Fan von Steuerkette tatsächlich, weil ich bei so einem Zahnriemen fährt immer so ein bisschen die Angst mit, dass der vielleicht mal reißt. Ne? Und das ist bei einer Kette eher nicht der Fall. Die lenkt sich zwar, ja, aber und die Führungsschienen sind oft ausgeschlissen nach einer gewissen Kilometerleistung, aber ja, irgendwie hat man ein sichereres Gefühl. So eine Kette ist, glaube ich, also ist im Kopf, zumindest in meinem Kopf, irgendwie haltbarer als ein Riemen.
Zahnriemen, ne? Der dann auch den kompletten Motorschaden führen kann. Wenn er
genau, der M20 ist kein Freiläufer. Wenn der reißt, dann hauen die Ventile auf die Kolben und dann hast du halt so ein bisschen Huddel. Ne?
Ja.
Die ersten Motoren hatten thermische Probleme, was den Zylinderkopf anging. Also da ist von Rissbildung die Rede. Auch später beim M20-Motor war das auch noch ein Thema. Sogar im E30 noch. Ja, das ist nie so richtig ausgeheilt worden. Wobei ich das noch nie hatte und ich hatte schon viele M20-Motoren. Aber das wird sozusagen in den Kaufberatungen gesagt, dass es da drauf gilt, darauf zu achten. Das führt man auf schlechtes Aluminium zurück.
So.
Ob das jetzt stimmt oder nicht, oder auf schlechtes Material zurück. Das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen.
Was die halt auch überhaupt nicht abkönnen, die Motoren, die können vieles ab, aber nicht, wenn man sie kalt tritt quasi.
Genau. Ja, also Aluminium ist Blödsinn. Also das Material war am Anfang, sagte man, nicht so gut.
Aber eigentlich sind die Motoren ja kein Problem.
Nee.
Das Problem an dem Auto ist halt der Rost. Zumindest im Verhältnis zum E30 jetzt.
Ja, also was vor allem damit zu tun hat, dass damals Hohlraumversiegelung Aufpreis kostete. Ne?
Ja,
also,
wenn man sich so einen erwischt, dann hat man vielleicht mehr Glück. Aber ja, es ist auch nicht so, dass das jetzt eine Katastrophe ist, das Auto. Aber es ist natürlich viel mehr ein Thema als bei diesen späteren Dreiern.
Ja, also das ganz große Problem, was den Rost angeht, bei diesen E21, ist halt tatsächlich die A-Säule. Hier treffen also eine ganze Reihe von Blechen aufeinander. Ja? Also du hast sowieso Rostproblem beim E21 immer da, wo Bleche übereinander liegen. Aber bei der A-Säule kommen die Schwellerspitzen, Radkasten, Hebebühnenaufnahme und Wagenboden zusammen. Ja? Das heißt, es sind recht viele Bleche, die da übereinander liegen. Und das ist dann also die Stelle, wo eigentlich alle E21 rosten. Da hilft auch Hohlraumversiegelung nicht. Ansonsten ist es halt vor allem der Schweller, ja, der rostet und wie man das halt gewohnt ist bei den Autos aus der Zeit, die Radläufe. Ja. Das ist das, was ein Problem ist. Und der Wagenboden wird allgemein immer genannt. Das hängt aber zusammen mit einer eher qualitativ nicht so hochwertigen Steinschlagschutz, der unten drunter ist. Ja. Ansonsten muss man sagen, ja, Hebebühnenaufnahme ist ja immer auch eine Stelle bei allen Autos, wo Bleche übereinander liegen, wo es oft angefressen ist, was auch damit zu tun hat, dass früher bei den Hebebühnen du halt noch nicht wie heute diese Gummipolster in dem Sinne hattest, sondern dass dann eben da auch mal gekratzt oder eingedrückt wurde. Das ist dann klar, dass beim älteren Auto das dann sozusagen durchaus dazu führen kann, dass es da fault. Was ein ganz großes Problem ist, auch in der Ersatzteilbeschaffung, ist der Armaturenträger, also quasi das Armaturenbrett. Ne?
Aber erst ab 77 oder ab 79, dass das reißt.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Das ist erst bei den späteren, ich glaube ab 79.
Auf jeden Fall gibt es so gut wie keinen Ersatzteil. Es wurde immer mal wieder diskutiert, dass man Nachfertigungen auf den Markt bringt, aber es blieb immer nur bei den Ankündigungen. Und was ganz interessant ist, ist auch, dass die Gurtschlösser und die Anschnallgurte offensichtlich irgendwie ein Problem sind, also A, zu bekommen und B, dass die aufgrund des fliehenden Weichmachers in dem Plastik, in dem roten Plastikknopf, dann ausbleichen und brechen, ja. Und dasselbe hast du auch beim Handschuhfachverschluss. Da gibt es auch so ein kleines Problem von einem, ja, am Schloss quasi, am Griff, ja, das immer bricht und sauschwer zu besorgen ist. Kannst du die aber noch selber frickeln. Und die Heizungszüge. Also das ist bei denen noch Seilzug gesteuert, die Heizung, also Klappe auf, Klappe zu. Und ja, wenn diese Züge reißen, was sie wohl gerne tun, ist das halt ein ziemliches
Problem.
Ziemlicher Aufwand. Ja, ist ja nicht wie beim Fahrrad, Gott, das ist immer Bauchzugtausch.
Ja, genau. Das hört sich horrormäßig an. Ja, und man kriegt diesen ganzen Kram auf dem Schrott, findet man diese Autos eben nicht mehr.
So ist es.
Ja, da muss man dann schon wirklich auch in die Tasche greifen, wenn man überhaupt was kriegt.
Genau, ja. Was gute Nachrichten sind, ist, dass, also, was heißt gute Nachrichten? Also die Klassiksparte von BMW bietet die Sitzbezugsstoffe wieder an. Also die kannst du da kaufen, weil diese, insbesondere die Stoffsitze beim E21 durchaus nicht lange haltbar waren. Und auch die Füllung, also es war eine Rosshaarfüllung, dem Gewicht der Fahrer dann irgendwann auch sehr gerne nachgibt. Das heißt also, wenn man dann die Originalität erhalten will, man kann jetzt diese Sitzbezüge wieder kaufen oder die Stoffe dafür und kann sich das von einem Sattler dann eben wieder nähen lassen. Das Ganze ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, nicht unbedingt günstigst zu haben, weil alles, was bei BMW in die Klassiksparte rutscht, ist mittlerweile, das muss man leider sagen, unverschämt teuer. Ne? So, dass also viele sich dann damit behelfen, dass sie einfach da entsprechend einen Schonbezug drüber machen. Dann sieht der Sitz sehr gut aus man kaschiert, dass der Stoff darunter kaputt ist. Ne?
Oder man geht auf Ledersitze.
Ja, das ist natürlich die geilste Variante. Schön Sportsitz aus Leder. Die Sitze wurden übrigens auch im Zuge dieser Baureihe irgendwann neu konstruiert. Ich weiß nicht, wann es war. Ich glaube 1977 oder wann, oder 79, gab es eine komplette Neukonstruktion. Und da war dann eben auch das Gurtschloss dann etwas besser und auch anders befestigt. Und es hatte eine ganz neue Sitzkonsole und sowas. Da hat man dann eben die Sitzingenieure von BMW dran gesetzt, gesagt, macht mal neue Sitze. Warum das war, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall ist es passiert. Und Sportsitze konntest du nachrüsten. Ja? Also der Sportsatz mit dem Lederlenkrad und den Sportsitzen kostete damals 900 Mark ungefähr.
Die sind so schwarz, diese Sportsitze, ne? Mit so Stoff allerdings.
Ich glaube, dass die Kunstleder an den Wangen haben.
Ja, aber der Sitzfläche ist so.
Und die Sitzfläche ist, genau. Ja.
Sehen ganz gut aus.
Ja, genau. Übrigens gab es den E21 auch als Dreigang-Automatik, ne?
Ja, und als Schalter als Vier- und Fünfgang. Fünfgang hat Aufpreis gekostet und gab es erst später dann serienmäßig bei den Sechszylindern, glaube ich.
Ja, es gab also einmal das Sportgetriebe, das Fünfgang-Sportgetriebe. Das hatte dann fünf Gänge statt der vier Gänge. Und später ist man dann dazu hingegangen, und das hat sich ja dann auch weiter fortgesetzt in den E30 rein, dass der fünfte Gang als Schongang sozusagen eingeführt wurde. Das heißt, die ersten vier Gänge waren zum Heizen und der fünfte Gang, um dann über Langstrecke laufen zu lassen.
Das ist ja auch sinnvoll.
Ach ja, Sinn.
Genau, und was auch ganz Ron. Was ja auch ganz interessant war, ist, dass es dann auch Alpina-Versionen gab. Ne? Schnitzer und Alpina. Und zwar waren die auch leistungsgesteigert. Also Alpina hatte den B6 mit 218 PS, 2,8 Liter. Und den C1 mit einem kleineren Sechszylinder mit 170 PS.
Genau, ja. Ja. Die gab es, in der Tat, das ist richtig. Und das sind auch die gesuchtesten Varianten
heute. Ich habe überhaupt keinen gefunden.
Ja, ich habe so einen Klon gefunden, also wo jemand ein 323i auf Optik,
das habe ich auch gesehen,
alpine Optik gemacht hat. Das war sehr beliebt, weil du diese Aufklebersätze kaufen konntest. Ja. Da gibt es relativ viele von, aber ich habe jetzt auch keinen originalen Alpiner gesehen, der irgendwie angeboten wurde. Ich glaube, das ist ja auch utopisch teuer wäre. Ne?
Naja, zumal ja dieses, auch der E21 nicht mehr so billig zu haben ist.
Insgesamt, ne?
Ja. Insgesamt. Also man muss auch für einen Vierzylinder schon 10.000 Euro rechnen und für den 323i schon eher 30, 25 bis 30.
Ja, und für 10.000 Euro kriegst du dann nur die ungeliebte 315 Variante, ne? Mit 75 PS.
Die man eigentlich nicht haben will. Das ist ein Sparmodell. Ja.
Also auch von der Ausstattung her Sparmodell, ne? Hat dann keine Kartentaschen an der Seite und sowas in den Türverkleidungen und einfach ein Motor, der ja ein 1,6er eigentlich ist, der aber, ja, ich weiß nicht. Also klar, 75 PS sind 75 PS, aber das ist jetzt nichts, also womit du wirklich sportlich fährst, ne?
Nee, dann gibt man lieber etwas mehr Geld aus für einen 318 oder 320 oder vielleicht so einen Sechszylinder.
Ja, wobei ich auch gestaunt habe, bei der Recherche bin ich auch auf Autos gestoßen, die jenseits der 80 lagen. Ne?
Ja,
und die
323i, Viergang, man hätte recht wenig Kilometer, aber nicht mal einen Fünfgang. Ja. Das hat mich schon gewundert und ich glaube auch nicht, dass das ein realistischer Preis ist.
Ja, wäre mal interessant zu wissen, ob das Auto dafür verkauft wird. Ja. Wenn ihr da draußen einen E21 besitzt und ihn gekauft habt, dann erzählt uns doch mal, wie viel ihr dafür bezahlt habt und wie viel das Auto vielleicht heute wert ist, was man euch schon angeboten hat auf diversen Treffen. Schreibt uns eine Mail an nettemenschen@classicpodcars.de. Ja.
Der am meisten produzierte war der 316.
Ist das so? Ich hätte jetzt 318 gesagt. Aber
nee, der 316 hat 340.000. Dann ist danach schon der 320 Sechszylinder das meistverkaufte Modell.
Ah ja. Mhm. Und warum nicht der 323i? War der so viel teurer?
Der war halt teuer, aber immerhin auch 137.000.
Ja. Also das wäre natürlich mein Auto, allein wegen den zwei Auspuffrohren rechts und links. Ne?
Ja klar, dass dir das gefällt. Aber eigentlich hättest du noch lieber einen Alpina. Das würde mir auch so gehen.
Natürlich. Aber ich sage mal von denen, die für den Normalsterblichen erhältlich sind. Ne?
Ja. Ja, aber wirklich angeblich gibt es bei den 323i noch kaum welche, die nicht verheizt wurden. Scheint ein echtes Problem zu sein. Viele sagen, man soll lieber einen 320 Sechszylinder kaufen.
Ja, aber das sagt man ja beim E30 auch. Und ich weiß nicht, was immer dieses verheizt bedeuten soll. Ne? Also wenn du so ein Auto kaufst, das beispielsweise eine hohe Laufleistung oder ähnliches hat, ja, dann wirst du den ja eh komplett revisionieren. Ja. Also ich habe jetzt noch nicht davon gelesen, dass die Karosserien weich werden oder sowas, ganz ehrlich gesagt. Wobei ich das natürlich nicht ausschließen mag. Aber so verheizt ist halt, ja, du musst halt die Technik dann einfach mal überholen. Ja. Und musst halt dir das Auto genau angucken. Schlimmer finde ich verbastelt. Also wenn es gab ja mal eine ganze Zeit lang so eine Zeit, wo gebördelt wurde, wie blöd und diese Breitbau-Kits dran gebaut wurden und irgendwelche wilden Spoiler-Konstruktionen und so. Das finde ich dann irgendwie schon schlimmer, ne? Weil da musst du dann halt zurückrüsten und wieder in den Originalzustand bringen, wenn du das möchtest. Aber dass das Auto zügig und sportlich bewegt wurde, ja. Gut, du hast dann vielleicht ein bisschen ausgenuddeltes Getriebe und sowas, ja, aber sag mal, in der Preisklasse ist es ja dann, glaube ich, auch so, dass du, wenn du so ein Auto kaufst und jetzt sagst, du möchtest den in wirklich super Zustand haben, dann kaufst du ja entweder direkt einen guten, der schon revisioniert ist, oder kaufst du halt einen günstigen, wie du sagst, verheizten und lässt den komplett revisionieren. Ja,
ja, aber man sieht diese Autos wirklich kaum noch. Also ich habe schon ewig keinen mehr gesehen.
Ja, letztens bin ich durch Niederolm gefahren und da ging dann, da ist so ein Mehrfamilienhaus, wo unten drunter eine Tiefgarage ist. Und da ging dieses Tor auf und dann kam da eine junge Frau im E21 in Weiß rausgefahren. Da habe ich nicht schlecht geguckt. Ne?
Und hast du sie angesprochen? Ich meine, ob das Auto zu verkaufen ist.
Ach so, dass ich hinterher fahre. Überholen und ausbremsen. Nee, habe ich gelassen. Ich war einfach froh und beruhigt, dass es das automobile Hobby sozusagen weitergeht und auch junge Menschen sich für klassische Automobile zu interessieren scheinen. Ne? Es kann natürlich sein, dass sie das Auto einfach von Opi bekommen hat, Aber sie wirkte schon so, als wenn sie wusste, was sie tat. Und immerhin hat sie sich einen Tiefgaragenstellplatz gegönnt für das Auto, was auch dafür spricht, dass sie das Auto sehr mag.
Ja, kann man ja auch verstehen bei diesem Auto.
Absolut. Sag mal, der 320 in der Gruppe 5,
ja.
Ne? Der war ja auch jetzt nicht unbedingt unerfolgreich, richtig?
Ja, also das ist so eine Sache.
Ja.
Also es war ja so ein Juniorenteam, das gefahren ist. Ne? Das genau. War dann die Leute, die später auch wirklich Erfolg hatten. Mark Surer, Winkelhock, Eddie Cheever.
Ja. Ach du, ja, stimmt, ja. Ist schon richtig, aber was ich halt interessant fand an dem Gruppe 5 Auto, dass die ja mit dem 2 Liter Vierzylindermotor gearbeitet haben, ne?
Ja, der war später auch in der Formel 1. Das scheint ja eine gute Grundlage zu sein, dieser.
In der Tat.
Ja.
Und wusstest du, dass sie da 300 PS rausgeholt haben?
Wahnsinn.
Mhm. Also ganz geil ist ja an der Gruppe 5 gewesen, das Reglement, ne? Also du brauchtest ja diese Homologation, Mindeststückzahl von 400, ja, innerhalb von 2 Jahren, mussten also 400 Autos gebaut werden. Aber dann wurde dir halt relativ freie Hand gelassen, was sozusagen die Motoren anging und eben auch das Fahrwerk und sowas, ne? Da konntest du dich dann komplett verausgaben. Das Auto musste nur von vorne optisch an also dem Serienfahrzeug entsprechen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und auch so ein bisschen von den Maßen her. Aber was du so technisch da reinballerst und wie du das Ganze angehst, das war eigentlich den Teams überlassen. Und das hat dann dazu geführt, der Vierzylinder, der in diesem Gruppe 5 Auto drin war, 2 oben liegende Nockenwelle und 4 Ventile pro Zylinder hatte, ne?
Ah, okay, weil nämlich 300 PS aus 2 Litern, ja, für damals, ohne Turbo und ohne alles, ist schon beachtlich.
In der Tat, ja.
Aber auch, glaube ich, bei 9000 Umdrehungen, also er drehte auch wahnsinnig hoch.
Ja, wobei man sagen musste, das maximale Drehmoment hatte er bei 6500 Umdrehungen, ne? 226 Newtonmeter, was ich gar nicht so viel finde, ehrlich gesagt.
Nee, das ist auch nicht so viel. Es sind auch nur 2 Liter und 4 Zylinder. Das
ist richtig, ja. Genau. Aber an sich eine geile Karre, auch optisch, ne? Also der hat ja richtig breite Backen und so einen riesen Spoiler hinten drauf. Also das entspricht schon meiner tiefen inneren Sucht nach.
Ja, wollte ich gerade sagen, so einen Boss jetzt für dich finden. Ja.
Richtig, nee. Also die waren ja damals schon, du konntest die als Bausatz kaufen, diese Autos. Also du konntest dir ein E21 kaufen, und dann konntest du halt diese gesamte Technikkomponenten als Bausatz dir kaufen, also sowohl was die Karosserieverbreiterung angeht, als auch Motor und Fahrwerk. Und dieser Bausatzsatz hat dann 90.000 D-Mark gekostet.
Das war deutlich mehr als das Auto.
Ja, in der Tat. Weil die Autos waren gar nicht so teuer, ne? Also so ein 320, was hat der gekostet? 15.000 Mark?
Ja, so um den Dreh. Vielleicht ein bisschen mehr, aber so.
Ja, genau. Also du konntest dir von dem Rennkit konntest du dir 6 Autos kaufen, ne? Wenn ich richtig rechne, rechne ich richtig?
Naja, kommt drauf an. 15.000 Mark war, glaube ich, ein bisschen wenig.
Ja.
Aber 4 auf jeden Fall.
Ja. Ja. Nee, dann wären es ja 60, also wenn es ja 15, 60 plus 30 wären 6. 4, 6.
Also den 315, den haben sie für knapp 16.000 Mark verkauft dann am Ende. Allerdings waren vielleicht dann Anfang der 70er oder Mitte der 70er die auch noch billiger als dann der 315, der so spät kam.
Naja, gut, whatever.
Whatever, ja.
Auf jeden Fall ein richtig, richtig tolles Auto und mit viel Potenzial und einer echten Sportlichkeit im 323i. Und dadurch, dass er so kompakt ist und gleichzeitig so ein ganz gutes Fahrwerk hat und so gut am Gas hängt, verleitet das natürlich auch zum Heizen. Ja, möchte ich einfach an der Stelle auch mal sagen. Und es ist ja auch schön, wenn das dann geht.
Und wieso hast du eigentlich keinen Hund?
Ich weiß nicht. Ich habe damals einen angeboten gekriegt. Da war ich auf einem Dreh in Berlin. Da habe ich jemanden getroffen, der hatte einen 323i in der Garage stehen und hat gesagt, er würde den in gute Hände günstig abgeben. Und ich hatte damals einfach null Kohle. Und ich habe dann das nicht weiterverfolgt, damit ich nicht irgendwie in die Bredouille komme, dieses Geld irgendwie auftreiben zu müssen,
ja,
um dieses Auto dann zu kaufen. Ich hatte da gerade den Golf 2 GTI gekauft und meinen ersten E30, glaube ich. Und das wäre dann, ich war damals eben, das hat es einfach nicht hergegeben. Mein Leben war karg. Ja? Ich habe mich von Dosenbier, Weißbrot und Kartoffeln ernährt.
Mir kommen die Tränen, Ron. Das ist wirklich furchtbar.
Ja, das war eine schreckliche Zeit. Aber ich hatte immerhin schon einen BMW.
Ja, aber es ist nicht, weil du den E30 besser findest. Also das ist nicht so.
Doch, ich finde den E30 schöner als den E21, aber ich finde den E21 auch ein wirklich tolles Auto.
Tja.
Ja.
Ja. Also ich sehe schon, du hoffst immer noch auf den E30 M3.
Ja, ja, natürlich. Das ist meine ganz große Hoffnung. Übrigens, als auf diesem Dreh damals, wo mir das Auto angeboten war, das war ganz interessant, das war in einem Autopfandleihhaus und die haben mir auch einen 02 angeboten, der nicht mehr abgeholt wurde. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich guck mal und habe halt gedacht, ich könnte da eine schnelle Mark machen. Aber das Auto war so fritte, also es war an allen, wirklich an, ich habe sowas noch nie gesehen, an allen vier Federdomen durchgerostet.
Oh je.
Das heißt, das Auto war
ja, dahin.
Dahin, ja. Genau. Nee, aber so ein E21, der würde mir aus heutiger Sicht tatsächlich Spaß machen, aber ich muss auch tatsächlich sagen, nur als Sechszylinder 323i. Mit den zwei Auspuffrohren hinten und diesem Lizenz zum Heizen.
Ja, ich habe einen gesehen, als ich geguckt habe, der war schwarz und hatte gelbe Doppelscheinwerfer, weil der in Luxemburg zuerst zugelassen war. Der sah richtig toll aus.
Ja.
Sah richtig gut aus, aber auch 35.000 Euro. Also wird jetzt erstmal auch nichts.
Ja. Ich finde das schon interessant, dass der so teuer geworden ist. Ne? Also es war ja eine ganze Zeit lang mal, wie du das eben auch eingangs erwähnt hattest, ein BMW, den du nicht jetzt unbedingt so auf der Liste hattest. Ne? Also weil der war einfach, der E21, hübsches Auto, aber bla bla bla. Aber mittlerweile ist es schon so, dass der ja explodiert ist nahezu im Preis. Ne? Kann man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also vor 5 Jahren noch, wären diese Autos unter 20.000 gewesen, also selbst die Sechszylinder. Ne? Und mittlerweile sind sie deutlich über 20.000, die guten. Von daher, ja, zeigt sich, dass da der E21 an Beliebtheit durchaus gewonnen hat.
Ja. Ich weiß nämlich nicht, wenn ich mich nicht für einen Biturbo entscheiden würde.
Maserati stattdessen. Ja, wenn die jetzt vor dir stehen, die Autos, dann täte ich mich auch schwer. Dadurch, dass ich E30 habe, würde ich mich dann wahrscheinlich auch für einen Biturbo entscheiden, statt für einen E21. Ich bin jetzt nicht so ein strikter Markenfetischist, auch wenn mir BMW sehr nahe steht. Aber ja, weiß ich. Ja, komm, müsste man ausprobieren.
Ja. Ja. Okay, wir arbeiten dran.
Genau. Wenn ihr da draußen einen E21 fahrt und eure Erfahrungen teilen wollt, dann schreibt uns doch eine Mail an nettemenschen@classicpodcars.de. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr euch ein Auto wünschen wollt, über das wir hier unbedingt mal sprechen sollten, dann auch bitte eine Mail an nettemenschen@classicpodcars.de. Ja, Frederik, was gibt es zum E21 noch zu sagen?
Nichts mehr.
Doch eine interessante Sache noch. Und zwar die Hutablage, ja, die war ja eigentlich immer mit Stoff bezogen und später ist man dann tatsächlich auch hingegangen, ich weiß gar nicht, ob es im 315 war, und hat die mit
Kunstleder. Ja, das bezogen. War 315, war halt billiger.
Und das hätte ich gerne mal gesehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie eine Hutablage mit Kunstlederüberzug aussieht.
Ja, komische Idee, ne?
Ja, das ist wirklich eine komische Idee, ja. Das ist das Einzige, worüber ich so gestolpert bin bei diesem Auto.
Ja, der 315 ist eh eine schlechte Idee gewesen. Aber der lief dann halt noch bis, glaube ich, 1983. Da wurde der E30 schon gebaut und das war dann das BMW-Einstiegsmodell.
Genau, der lief parallel zum E30 im ersten Jahr. Ist tatsächlich so. Und den E30 gab es am Anfang ja auch nur als 323i bei Einführung. 325i war ja dann auch später.
Ja.
Aber das ist Nerd Talk, in das wir uns jetzt hier überhaupt nicht fallen lassen wollen. Also mich würde noch interessieren, steht da auf deiner Top-10-Liste der E21?
Nee.
Ja. Bei mir schon im hinteren Drittel würde ich so ein 323i, würde ich schon ziemlich feiern, wenn ich den hätte. Ja, in diesem Sinne.
Allzeit gute Fahrt.
Genau, fahrt vorsichtig vor allem. Und wir freuen uns auf Zuschriften von euch und auch wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye. Tschüss.
Tschüss.